Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Entscheidungsfinisher Podcast, deinem Wochenstart-Podcast. Jeden Montag ab 7 Uhr triffst du hier einen spannenden Menschen, der kraftvolle Entscheidungen erfolgreich umgesetzt hat und dir mit seinen Gedanken und Erkenntnissen Inspiration und vielleicht auch dieses Quäntchen Mut gibt, damit auch du deine Ziele erreichst, seien sie denn vertrieblicher oder persönlicher Natur. Heute geht es um das Thema Businessbeschleunigung und bei mir im Studio begrüße ich Gründer, CEO und Businessbeschleuniger Dominik Bach von der eConsult aus Saarbrücken. Guten Morgen, Dominik.
Ja, guten Morgen, Ulf.
Und Dominik ist ein echter Entscheidungsfinisher. Als er vor 20 Jahren die eConsult AG in Saarbrücken gegründet hat, war sein Motto: Vorne ist dort, wo niemand bisher ist. Und so hat er sich aufgemacht, die Digitalisierung und Businessbeschleunigung in einen Bereich zu bringen, der sich häufig eher durch eine eher konservative Haltung auszeichnet, nämlich die Rechtsbranche. Mit viel Leidenschaft, einem großartigen Team, tausende von Gesprächen und am Ende auch mit einem offenen Herzen gelang es ihm, was zu Beginn kaum jemand für möglich gehalten hat. Mit seinen Produkten setzt er mittlerweile Marktstandards und hat bisher über 20.000 Anwälte, klein wie groß, an das digitale Wirken herangeführt. Er nennt sich selbst mit seinem Team die Businessbeschleuniger und eines ist ihm dabei ganz wichtig. Um gut zu beschleunigen, braucht es auch die Entschleunigung. Und von daher ist er in seiner Freizeit auch auf Festivals oder auf der Skipiste alleine oder mit seiner Familie anzutreffen. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann hinterlasst gerne euren Like und abonniert den Podcast. Kann man die Vorstellung deiner Person ungefähr so auf den Punkt bringen, Dominik, oder habe ich was vergessen?
Ja, Ulf, auch wenn es jetzt Montagmorgen ist und ich noch ein bisschen brauche, bis ich tatsächlich richtig wach bin, da kann ich schon meine Unterschrift
drunter bringen. Was war denn das letzte Festival, wo man dich gesehen hätte, wenn man selber da gewesen wäre?
Das letzte Festival, das wäre gewesen letztes Jahr Metallica in Mailand.
In Mailand?
Ja, ja.
Okay, wow, cool.
Das war wirklich super. Ja.
Und da musst du natürlich dann gelegentlich mal Saarbrücken verlassen und ins
ja, genau. Ab und an. Ja.
Und in Saarbrücken hast du mittlerweile rund 50 Mitarbeiter aus 10 Nationalitäten. Wie du das alles genau hinbekommst, da sprechen wir nachher nochmal drüber. Ihr engagiert euch in Indonesien. Ich habe auch gehört, ihr errichtet irgendwie das habe ich noch nicht genau verstanden, das erste digitale Dorf oder was ist das genau?
Ja, im Grunde geht es uns darum, wir haben viele Mitarbeiter aus Indonesien, von denen kam auch die Idee, zu sagen, okay, klimaneutrales Dorf, das
klimaneutrales
ist die Idee.
Dorf, ja.
Und da spielt natürlich Digitalisierung bei der Umsetzung eine enorme Rolle.
Ja, und auch die größten Versicherer und Kanzleien, generell auch in Deutschland, hören ja auch gespannt zu, wenn du über Digitalisierung sprichst. Also kurzum, du hast wirklich einen beeindruckenden Track Record über die Jahre aufgebaut. Wenn wir mal so einsteigen, aus deiner gebündelten Erfahrung als Unternehmer heraus, wie gelingt es denn überhaupt, einen solch beeindruckenden Track Record aufzubauen? Also was braucht es, ich sag mal, für die eigene Person, was braucht es auf der Produktebene und was braucht es auch im Bereich der Organisation?
Also ich denke, es ist auf jeden Fall mal, da wird es mir nicht anders gehen wie anderen Unternehmern, so einen gewissen Grundoptimismus, den muss man da schon mit dabei haben. Weil du kennst ja auch, du bist auch Unternehmer, das ist immer so ein bisschen eine Achterbahnfahrt. Ne? Also man ist irgendwie gerade oben und top und 5 Minuten später ist man im Tal der Tränen und eine Stunde später ist schon wieder klasse. Und so geht das über Jahre. Ich hatte früher ganz so eine romantische Vorstellung davon, dass ich gedacht habe, okay, man gründet so ein Unternehmen und dann irgendwie so am Anfang hat das durchaus was mit ein bisschen Arbeit zu tun, aber irgendwann ist man dann also auf dem Level, wo man sagt, jetzt läuft und alles ist gut. Und jetzt kann ich nach 20 Jahren sagen, nee, es ist nie gut.
Gibt's doch nicht.
Es ist nie
Schande,
gut.
Da hat man was anderes
versprochen. Ja, gell, haben wir auch so gedacht. Ne? Also, und unser ganzer Businessplan war ja am Anfang darauf ausgelegt, auf 3 Jahre. 3 Jahre und dann so langsam in den Ruhestand überswitchen. Nee, aber so Optimismus muss man schon haben, eine gewisse Flexibilität auch. Ich habe vor kurzem ein neues Wort kennengelernt, das heißt Ambiguitätstoleranz. Das ist ein ganz interessantes Wort, kannte ich gar nicht. Und das heißt irgendwie so ein bisschen die Fähigkeit auch, Widersprüchlichkeiten zu ertragen. Und ich denke, das ist wirklich was ganz Wichtiges. Und das hat man jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten in dieser Corona-Zeit gesehen. Es ist das Leben insgesamt und auch gerade, wenn man so ein Unternehmen zu führen hat, es ist oft sehr widersprüchlich. Und damit muss man einfach umgehen können, ohne die Nerven zu verlieren.
Und was würdest du sagen, braucht es auf der Produkt- beziehungsweise auf der Organisationsebene?
Ja, Organisationsebene ist immer so, also meiner Erfahrung nach, dass das so in Schüben kommt. Es ist immer so eine Organisation, die ist erstmal so total lose und extrem flach und alle sitzen in einem Boot zu fünft und jeder rudert wie bekloppt und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man merkt, okay, so diese nonverbale Kommunikation und diese Nullorganisation, die reicht nicht mehr, da muss man jetzt mal ein bisschen was tun. Und wenn man das nicht tut, dann kommt man ins Schlingern. Also und dieses ewig, ja, wie soll man sagen, das kommt immer im regelmäßigen Abstand immer wieder vor, dass man sagt, okay, man wächst, dann kommt man an einen bestimmten Punkt und dann muss man die Organisation nochmal anpassen. Und das ist immer anstrengend, aber ist auch immer eine spannende Sache, weil man merkt, okay, jetzt geht man wirklich wieder nächsten Schritt. Und das macht auch Spaß.
Und was ich bei euch immer so spannend finde, weil ich euch ja jetzt auch schon eine Weile kenne, dass ich manchmal auf Unternehmen treffe, die entwickeln und in 5 Jahren haben sie immer irgendwie noch nichts so richtig fertig, mit dem sie richtig auf den Markt gehen können. Mhm. Und bei euch finde ich das jedes Mal so erstaunlich, weil ihr teilweise innerhalb von Wochen oder Monaten im Prinzip selbst komplexe individuelle Lösungen auch tatsächlich mit produzieren könnt. Mhm. Was macht ihr denn auf der Produktebene anders als vielleicht viele andere, dass ihr das so punktgenau hinbekommt?
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das jetzt so sind, die das machen. Also was wir bestrebt sind, ist, den Kunden da sprechen zu lassen. Mhm. Und immer so, mein Motto ist immer so Mund zu, Ohren auf. Mhm. Das ist da ganz wichtig, weil im Grunde genommen stecken die Lösungen ja immer im Kunden drin. Der kommt, der hat eine Herausforderung, hat vielleicht auch ein Problem, aber es ist ja oft so, oder meistens ist es eigentlich so, dass die Lösung schon im Kunden drinsteckt und man muss die irgendwie nur ein bisschen sichtbar machen, mit ihm gemeinsam durch so einen Klärungsprozess durchgehen und dann liegt es auf einmal ganz glasklar auf dem Tisch, um was es hier eigentlich geht, und sobald man das weiß, dann kann man alle Kräfte bündeln und da geht man voran und dann setzt man das auch um.
Also das heißt, wenn du sagst, alle Kräfte bündeln und dann umsetzen, arbeitet ihr so nach Sprintansatz oder wie macht ihr das?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind da seit, wann war das, vor 10 Jahren etwa.
Ja.
Wir waren früher ganz klassisch Wasserfallmodell, also vorher erstmal, bevor wir nicht ein 100 Seiten dicke Pflichtenheft hatten, haben wir gar nichts getan. Mhm. Inzwischen gehen wir da ganz, man muss ja sagen, inzwischen sogar schon traditionell agil vor. Scrum ist die Methode, die wir für uns ein bisschen angepasst haben. So wird gearbeitet, weil die IT-Projekte in der heutigen Zeit, die entwickeln so schnell eine Komplexität, dass es mit so Wasserfallmodellen gar nicht mehr abbildbar. Mhm.
Du bist ja selber nicht nur CEO, sondern du bist ja auch Kunde letztendlich. Ja. Aber wenn du als Kunde auch selber rausgehst und deine CEO-Mentalität vielleicht nicht immer ablegen kannst, was glaubst du, welche Grundprinzipien müssen aus deiner Sicht, aus der Sicht eines CEOs letztendlich, welche Grundprinzipien muss ein Produkt oder eine Lösung erfüllen für dich, damit die heute in der heutigen Zeit für den heutigen Mandanten oder für den heutigen Kunden letztendlich noch attraktiv und marktgerecht sind? Worauf achtest du?
Ja, da muss ich eigentlich nur hier auf mein Mobiltelefon gucken. Mhm. Ich sage jetzt nicht die Marke. Also jetzt verrate ich ja doch die Marke. Also es muss einfach sein.
Ja.
Na, wenn ein Produkt nicht einfach ist, hat es meiner Ansicht nach keine Chance mehr.
Ja.
Also das ist einfach so, selbst wenn es ein bisschen komplexer wird, es muss trotzdem einfach und beherrschbar sein, weil sich keiner mehr die Zeit nehmen will und auch nicht mehr die Zeit nehmen kann, sich da irgendwie groß reinzudenken. Es muss einfach sein, das Produkt, es muss eine gewisse Nachhaltigkeit auch haben. Es darf nicht so als Insel da irgendwo stehen und dann irgendwann einsam und abgehängt im Indischen Ozean da vor sich hinschwimmen, sondern es lebt ja in einer digitalen Welt und muss in der Lage sein, sich auch mit der Umgebung zu vernetzen und zu kommunizieren. Und dann, das ist ein Thema, das wurde uns seit 2 Jahren in die Hausaufgabenbücher richtig reingeschrieben mit der DSGVO. Sicherheit, das ist halt ein Thema, das extrem wichtig ist.
Ja.
Und das ja oft noch unterschätzt wurde. Also wir haben es auch in unserer Kundschaft durchaus auch, dass noch wirklich sensible Sachen per E-Mail weggeschickt wurden. Mhm. Aber das wird immer weniger. Mhm. Das wird wirklich immer weniger, weil die rechtlichen Rahmenbedingungen sind einerseits ein wirklich scharfes Schwert geworden. Also das macht überhaupt keinen Spaß mehr, wenn man irgendwie mit der Datenschutzbehörde zu tun hat. Und die persönliche Haftung, das Risiko, also das persönliche Risiko, nicht irgendwie, ich habe irgendwie eine Versicherung oder ich mache was im Konzern und dann schauen wir mal, was passiert. Mhm. Nee, ich bin dann tatsächlich auch von der persönlichen Haftung damit drin. Das ist ein enormes Risiko, was da heute auch Manager in Konzernen tragen. Und deshalb muss das Ganze auch sicher sein. Und auch von der Kundenseite her wird das auch nicht mehr akzeptiert, dass man da so ein bisschen schludrig mit irgendwelchen sensiblen Daten umgeht.
Ja.
Also wirklich Zero Tolerance. Das sind wir von Anfang an, war das ja immer unser Thema. Sind wir da auch ganz gut aufgestellt, auch zertifiziert in der Hinsicht. Und da haben uns viele für belächelt und haben gesagt, könnte man auch ein bisschen einfacher haben, ne? Oder was ihr da ausgibt, was wir ausgeben im Jahr für Zertifizierungen und für Pentests und so, das ist richtig Geld. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, war das von Anfang an eine gute Investition, weil die Türen gehen leichter auf. So ein großer deutscher Versicherer, der kommt dann und der unterschreibt dann auch einfach mal einen Vertrag mit uns, weil er genau weiß, hier brennt nichts an, hier gehe ich als Kunde auch kein Risiko ein.
Ja.
Ja, das sind so die drei Punkte. Also einfach sein, keine Insellösung und sicher.
Und das war zum Beispiel auch ein Punkt, kann ich auch aus meinem eigenen, also kann ich auch so zugeben, dass ich auch eure Lösung gekauft habe, obwohl ich eigentlich gar kein Anwalt bin. Aber gerade diese, wie es sich nennt, Webakte in Verbindung mit einer einfachen Installation auf dem Handy, gibt mir ja auch die Möglichkeit, auch als Berater, wenn ich dann draußen bin, jetzt ja auch, wenn die Veranstaltungen wieder stattfinden, deutlich mehr. Sowas zum Beispiel wie Fotoprotokolle macht man sich ja auch am Anfang gar keine Gedanken. Ja. Aber wie viele Trainer, Coaches, Berater stehen draußen, die einfach mal ein Foto machen von irgendwas, das ist dann auf dem Handy gespeichert, eventuell wird es in die Cloud hochgeladen, ist schon ein riesen Datenschutzproblem, wird vielleicht über E-Mail übermittelt. Und wenn das mal wirklich schief geht, so wie du gesagt hast, dann hat man ja auch als Inhaber oder Manager eben wirklich eklatante Risiken und Haftungsrisiken. Und da habe ich auch gesagt, die will ich nicht eingehen. Vor allen Dingen, wenn man für ein paar Euro im Monat auf der Kundenseite dann eben eine Lösung erwerben kann, mit der ich dann eben einfach ein datenschutzkonformes Foto mache und das eben über die verschlüsselten Kommunikationswege versenden kann. Also das von der Seite kann ich auch nur sagen, dass gerade dieses Thema der Sicherheit auch in der heutigen Zeit, also auch für mich als Kleinunternehmer, selbst wenn ich nicht aus der juristischen Branche komme, aber schon ein immens wichtiges tatsächlich am Ende des Tages.
Ja, es ist verrückt, absolut verrückt. Also was du angesprochen hast, ist ja genau richtig und wir haben auch viele nicht-juristische User von unserer Webakte, weil gerade auch der absolute Verzicht von uns, irgendwelche Daten ins nicht-europäische Ausland zu schieben. Also wir haben wirklich alles in Nürnberg, alles bei der DATEV, also das ist dort, da brennt gar nichts an. Und man hat ja jetzt, ist ja durch die Presse gegangen, Privacy Shield existiert quasi nicht mehr und das sind alle amerikanischen großen Dienstleister, die sind ja von ihrer eigenen Regierung gezwungen, halt eben Zugriff auf diese Systeme zu lassen und die kommen gar nicht umhin. Und das ist im Moment, das ist noch gar nicht absehbar. Also gerade heute Morgen habe ich gelesen, Facebook ist sogar am Überlegen, ob die sich aus dem europäischen Markt zurückziehen.
Oh wow, die Nachricht ist an mir vorbeigegangen.
Ja, also ich glaube da auch nicht dran, das hat sich schon fast wie eine Drohung angehört, aber ich meine, was heißt Drohung? Wie kann ein Unternehmer wie der Zuckerberg damit drohen, irgendwie auf 900 Millionen Kunden irgendwie zu verzichten? Ja. Weiß ich auch nicht so, wo das noch hinführen soll. Aber gerade im Businessbereich ist es enorm wichtig, die Daten sind hier und da brennt nichts an und da kann ich da auch drauf vertrauen.
Eine der großen Herausforderungen, auch gerade für Berater, für Trainer und so weiter, ist immer die Skalierbarkeit, weil du einfach raus musst, auch aus dieser persönlichen Dienstleistungserbringung. Und so wie ich dich kennenlerne und einer der Punkte, die ich bei dir sehr schätze, ist eben deine Fähigkeit, wirklich skalierbare Geschäftsmodelle auch aufzubauen. Mhm. Ich möchte heute mal die Zeit nutzen, hier im Podcast mal die Frage zu stellen, was sind so die Geheimnisse in Anführungszeichen oder was sind die wichtigsten Schritte, was sind so im Kern die besten Erfahrungswerte, wie es gelingt, ein skalierbares Businessmodell aufzubauen aus deiner Perspektive?
Man darf nicht von der Skalierbarkeit aus denken, sondern wiederum vom Kundennutzen aus denken. Und dann stellt sich die Frage, kann ich das, was ich anbiete, jetzt zum Beispiel in deiner Rolle als Moderator oder als Coach oder als Business-Trainer, kann ich denselben Effekt auch erlösen, indem ich zum Beispiel statt von Hamburg nach Saarbrücken zu fahren und dort einen ganzen Tag, quasi zwei Tage lang beschäftigt zu sein, um dann eine halbtägige Fortbildung zu machen, kann ich das irgendwie auch von Hamburg aus erreichen. Ja, dann kann ich mit dem gleichen Aufwand, könnte ich dann zum Beispiel zwei entsprechende Fortbildungen am Tag machen. Kann ich das wirklich oder fehlt mir da was? Und da stellt sich in vielen, vielen Fällen fest, nee, das kann ich. Es gibt also wirklich viele, viele Möglichkeiten, wo man sagen kann, okay, diese Dienstleistung, da ist es jetzt einfach nicht notwendig, dass ich hier bin, sondern da kann ich auch 800 Kilometer weiter weg sein oder am anderen Ende der Welt.
Ja.
Das ist Wurst. Aber manchmal ist es einfach auch wichtig, dass ich da bin. Da wiederum macht es der Mix. Und wenn man dann beginnt, darüber nachzudenken, und dann wird es richtig spannend, dann sagt man, okay, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied? Warum ist es einmal notwendig, dass ich da bin, einmal ist es nicht notwendig, dass ich da bin? Und wenn ich feststelle, an den und den Punkten ist es nicht notwendig, dass ich persönlich da bin, dann stellt sich die Frage, in der nächsten Schicht, muss es denn live sein? Also habe ich mir schon Fahrzeiten und so gespart, dann muss es live sein oder kann ich es auch aufzeichnen, kann ich es abrufbar machen? Ist das vielleicht sogar ein Vorteil für den Kunde? Ja? Und plötzlich habe ich die eine und dieselbe Dienstleistung, die bringe ich nicht einmal, sondern die bringe ich 10-mal, 100-mal, 1000-mal Und habe sie aber, der Zeitinvest vorher, der war nur einmal. Und dann beginnt es sehr interessant zu werden. Mhm. Und wenn man dieses Klavier dann spielt, zwischen was kann ich wirklich skalieren, bis hin zur Nanoberatung, bis hin zu, ich biete hier, ich fabuliere jetzt einfach mal so, ich habe hier so ein Beratungsportfolio, da kann ich mir klick, klick, klick 2-Minuten-Videos angucken oder mal eine Stunde Kurs machen oder das habe ich alles voll skalierbar. Und das kombiniere ich dann mit, ich komme dann einmal im Jahr, komme ich mal 2 Tage intensiv nach Saarbrücken und dann gehen wir mal Themen durch, die wir über dieses Medium einfach nicht gebacken bekommen. Mhm. Und dann kriege ich plötzlich einen ganz spannenden Mix und was es dann in Skalierbarkeit ausmacht und auch in Effizienz. Das zeigt sich ja dann sehr schnell.
Wenn ich mit vielen Unternehmern über dieses Thema Skalierbarkeit spreche, dann merkt man so nach einiger Zeit, dass auch das Thema Geld auf einmal mit eine Rolle spielt. Mhm. Und dann gibt es irgendwie so in meiner Welt, also was ich sehr häufig höre, ist, dass die einen dann sagen, also du musst ganz klassisch mit so einer Produktleiter anfangen, dann machst du am Anfang irgendwie 29 Euro und so weiter und dann gehst du die Treppe hoch. Die anderen sagen, nee, auf gar keinen Fall, du musst gleich irgendwie mit 5.000 Euro einsteigen, gehst ins Premium-Produkt und skalierst von dort aus. Also irgendwie alle nutzen das Wort Skalierung, aber irgendwie kommen sie auch aus total unterschiedlichen Richtungen. Mhm. Was sind so deine Erfahrungswerte? Was ist die beste Skalierungsoption oder womit hast du die besten Erfahrungswerte gesammelt, wenn man im Prinzip darüber nachdenken will, zum Beispiel eine Dienstleistung oder ein Produkt auch wirklich weit zu reichen und eine entsprechende Skalierbarkeit aufzubauen?
Also auch wenn ich mich da jetzt ein bisschen wiederhole, ich finde, es ist immer sehr, sehr klug, über Kombinationen nachzudenken. Mhm.
Also
über,
Hybrid
letztendlich. Über Kombination, über Hybrid nachzudenken. Natürlich geht das andere auch. Mhm. Ne? Aber das sind immer, sagen wir mal, ich bin gar nicht so sonderlich risikobewusst.
Ja.
So, und gehen wir mal in beide Richtungen, holen wir einmal das ganz extrem Produkt, ich mache das extrem hochpreisig. Mhm. Ja, dann muss absolut alles stimmen.
Ja.
Das heißt, dann wird nicht akzeptiert, dass irgendwo auch noch im Hintergrund nur irgendein Schatten irgendwie auf den Boden fällt oder so bei einem Video. Oder ich gehe, und dann habe ich natürlich relativ hohe Anfangsinvestkosten. Mhm. Ich muss das überhaupt mal können. Da wird ja auch nicht akzeptiert, dass dann die Sprache nicht genau stimmt.
Ja.
Dann muss ich, also wenn ich dann konkurriere mit echten TV-Formaten zum Beispiel, dann muss ich auch liefern.
Genau.
Und das liefere ich nicht einfach mal so, indem ich sage, okay, ich mache jetzt mal ich hole jetzt mal ein Handy und klebe mir das irgendwie an die an die Wand und damit geht das dann einfach nicht. Ne? Umgekehrt ist es so, wenn ich das extrem niedrigpreisig mache und sagen wir mal, ich gehe von 5, 6, 7, also irgend so einen kleinen Euro-Wert aus im Monat, dann muss ich natürlich relativ schnell dorthin kommen, dass ich auch einen Deckungsbeitrag erwirtschafte. Mhm. Ja? Und da muss wiederum drumherum das Konzept, das Marketingkonzept stimmen. Mm. Und so eine Kombi, sehr interessant.
Ja, ja.
Sehr, sehr, sehr interessant. Ich habe vor kurzem, du kennst vielleicht so diese Modelle. Es gibt so Abo-Modelle, wo im Internet zum Beispiel im Finanzmarkt oder so, wo man sich so Papers, ne, so News quasi reinholen kann. Das ist ja ein Modell. Mhm. Ja? Da sind durchaus Leute bereit dafür, 50, 100, 150 Euro im Monat zu bezahlen. Die kriegen dann redaktionell aufbereitet, jede Woche kriegen die News.
Genau.
Ja? So, ist ein gutes Modell. So, dann gibt es das Modell der Individualberatung. Mhm. Individualberatung ist, komm her, frag mich was. Dann gibt es das Modell des Seminars. Mhm. Na, mach ein Abo und jeden Monat kommen dann Leute vorbei und denen erzählst du dann einmal, wie zäume ich ein Pferd und einmal, wie repariere ich einen Dieselmotor. Mhm. So, ne? Okay. Nun haben die aber alle ihre Schwäche darin, dass der Bedarf für dieses jeweils sehr spitze Produkt nicht in jedem Monat da ist. Mhm. Wenn ich es dann wiederum kombiniere und sage, pass mal auf, ich bringe eine Leistung, nur mal so aus dem Off gesprochen, und sage, einmal im Monat kriegst du von mir A. Ne? Ich sag dir, Viertelstunde, what's new, Pussycat. Zack, 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 aus meiner Branchenkenntnis. So, dann halte ich eine Viertelstunde, mache ich dir jetzt mal pushmäßig ein, was sie schon immer wissen wollten, über, fachlich. Zack, 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 zack. Und dann habe ich noch eine Viertelstunde. Und jetzt könnt ihr alles, was euch im letzten halben Jahr auf der Seele gebrannt hat, ne, so an Fragen, das könnt ihr jetzt individuell hier loswerden. Mhm. Oder sogar vielleicht noch in der Community sogar noch drüber diskutieren. Mhm. Da kenne ich einen Verlag, der hat das genauso gemixt und hat das rausgebracht und hat super Erfolge damit. Mhm. In einer sehr konservativen, sehr professionellen Zielgruppe. Weil ganz klar, vorher war ganz klar, nur für so ein Infoprodukt, nee. bezahle ich kein Geld. Ja. Nur für so ein Seminarprodukt, ja, da bezahle ich ja immer, ne, ich finde von den 10 Seminaren finde ich 3 interessant, da müsste ich ja 7, ne, oder nur eine Fragerunde, da bezahle ich jetzt auch nichts für, aber so ein guter Mix.
Und ich glaube, dass dieser Mix wahrscheinlich dann auch so ein bisschen in Verbindung steht mit der Frage, wie kommen wir denn heutzutage auch an Kunden ran? Ich weiß, dass ihr jetzt zum Beispiel auch bei dem Thema Digitalisierung natürlich mehr und mehr auch zum Beispiel über das Thema YouTube sprecht oder eben auch TikTok mit auf der Liste habt und so. Das heißt, die Kommunikation ändert sich heute. Und ich würde jetzt gerne schon auch nochmal so ein Stück auf deine Branche eingehen. Wie erlebst du das denn in deiner Branche bei den Anwälten, Steuerberatern, Versicherungen, Wirtschaftsprüfern, beziehungsweise du sagtest sogar auch, wir haben auch Nichtjuristen bei uns. Also wo steht diese Branche, wenn man so über Kommunikation bei YouTube und TikTok und Ähnliches nachdenkt?
Also als Branche würde ich sagen, wenn ich jetzt mal auf die Rechtsbranche gucke, die steckt, was so Social Media betrifft, sagen wir mal, wenn man es jetzt mal mit dem Autozeitalter vergleicht, also so der erste von Daimler entwickelte Motorenwagen. Also ich würde sagen, die Branche, die ist so 1910. Dort steht die. Ganz krass. Also es gibt ein paar durchaus sehr gute Leute, die im Internet auch schon viel machen, gerade auf YouTube. Aber selbst das ist noch gar nicht ausgereizt von dem, was wirklich geht.
Ja.
Ich habe einen Anwalt, der ist im Moment auf TikTok unterwegs und zwar richtig konsequent. Der hat 2,2 Millionen Follower.
Alter Schwede.
Und die kriegst du natürlich deshalb, wenn du ein gutes Produkt hast. Das macht er wirklich super, witzig, echt klasse. Aber es zeigt auch, da hat jemand erkannt, aha, hier tut sich ein neuer Kanal auf und den besetze ich jetzt mal. Ansonsten ist es so, da fehlt natürlich immer noch so ein bisschen die Fantasie und auch der Umgang mit mir. Guck das einfach mal an, geh mal ein bisschen auf YouTube und gib mal ein, was weiß ich, Video, Rechtsanwalt oder suchst da Themen raus. Zum Beispiel, ja, so Klassiker, muss ich auf einen Strafbefehl reagieren oder so. Und diese Informationsübermittlung in YouTube und so, die ist extrem kurz und extrem super auf den Punkt. Und die Jungen wie Retzo oder so, die machen das wirklich super. Und auch diese Games spielen online und wo andere Leute bei zugucken oder so, die machen das wirklich richtig klasse. Die sind sofort auf den Punkt. So, und da geht ein Anwalt, geht dann ins, also jetzt ohne die Kollegen hier beschimpfen zu wollen, aber so ein Anwalt, wenn der irgendwie auf YouTube so einen kurzen Schnipsel macht, zum Beispiel über das, wo man jetzt das Thema, was weiß ich, muss ich, wenn die Polizei mich ruft, muss ich kommen.
Ne? Ja.
Na, so. Dann wird erstmal das Gebäude gezeigt, das Kanzleigebäude. Dann sieht man über 20 Sekunden einen Anwalt oder eine Anwältin, der vor einem Bücherregal steht und versonnen in juristische Literatur blättert. Und dann erzählt er mal was in einer halben Stunde.
Ja.
Und so funktioniert das nicht. So funktioniert das nicht, sondern es ist einfach ganz krass. Die Leute wollen was wissen. YouTube wird völlig falsch wahrgenommen. Das ist kein Unterhaltungsmedium. Das ist nicht Netflix. YouTube ist eine Suchmaschine. Und da will ich genau wie in Google, ich will was eingeben und will sofort eine Antwort bekommen.
Ja,
und die aber definitiv. Nicht schriftlich,
ja.
sondern die Antwort kurz und mündlich, am besten in Videoform.
Und das, was du gerade gesagt hast, das sagst du ja auch als Jurist, denn du bist ja selber studierter Jurist. Wie hast du denn mal ganz nebenbei gefragt, wie hast du eigentlich den Switch von der Juristerei in die IT gemacht? Was war das auslösende Ereignis?
Also ehrlich gesagt, unter uns hört ja jetzt keiner zu.
Ja.
Also ich bin immer noch nicht in der IT.
Okay.
Ich bin noch nicht in der IT. Ich bin noch weiterhin einfach im Grunde genommen da, wo ich sage Anwaltsbusiness, wie geht man mit Mandanten um? Und die Medien wechseln sich halt einfach
ab.
Aber ich bin jetzt keiner, also frag mich um Gottes Willen nicht, wie man irgendwie eine Grafikkarte in einem PC wechselt oder wie man irgendein Programm installiert oder sowas. Das muss für mich einfach sein. Und deshalb habe ich auch die Sorte von Handy, die hier liegt. Ne? Ich habe mich da auch nie als ITler, ITler verstanden. Selbst unser kompletter Chef von der kompletten Entwicklung, der ist Volljurist.
Ist auch Volljurist,
ja, okay. Ja, der hat mit mir damals schon juristische Seminare belegt. Da wussten wir noch gar nicht, dass wir irgendwie mal irgendwann was zusammen machen.
Spannend. Und das, was ihr jetzt macht, ich hatte es eingangs schon gesagt, ich finde diesen Begriff so schön, den du mal geprägt hattest im Gespräch mit uns beiden. Sagst du, wir bauen eigentlich sowas wie digitale Schnellboote. Also etwas, was schnell auch andockfähig ist, was man im Zweifel auch schnell wieder rausnehmen kann, was die bestehenden IT-Systeme nicht belastet. So wie du gesagt hast, was auch DSGVO-konform ist und so weiter. Ja. Und eine zentrale Lösung in eurem Hause, sie nennt sich Webakte. Da will ich eben nochmal drauf eingehen, weil nicht nur, dass die mittlerweile Marktstandard ist, sondern, korrigiere mich bitte, wenn ich die Zahlen jetzt falsch nenne, aber ich habe gehört, über 3 Millionen Schadensabwicklungen werden allein darüber selber abgewickelt, mhm, per Anno. Es sind 18.000 Anwälte angeschlossen. Mhm. Es wird mit 500.000 Kunden, also sprich Mandanten, täglich darüber kommuniziert. Mhm. Also es ist ja ein immenser Track Record, den ihr auch letztendlich wirklich als Erfahrungswert habt. Mhm. Wenn ich jetzt sage, sei ich jetzt mal Anwalt oder Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Versicherung, Unternehmer, klein wie groß, völlig egal. Mhm. Wenn ich sage, ich möchte mich heute wirklich digital aufstellen, ja, woran erkenne ich als mehr oder minder Laie, ob eine digitale Lösung wirklich was taugt oder ob sie mich am Ende nur Zeit und Nerven kostet?
Mir wurde im Jurastudium beigebracht, trau schau wem. Mhm. Das ist eigentlich schon ganz schön wichtig. Mhm. Na, also wo kommt die Lösung eigentlich her? Wer hat die gebaut? Wer ist daran beteiligt? Welche Kunden nutzen das? Kann ich vielleicht mit einem Kunden sprechen, der so eine Lösung schon im Einsatz hat, bevor ich hier irgendwie meinen Mitarbeitern was aufdrücke, was nachher nicht funktioniert oder womit die nicht zurechtkommen? Mhm. Da gibt es ja relativ viele Möglichkeiten, das vorher rauszufinden. Mhm. Dann passt das zu mir, ganz wichtig. Und ist das eine Lösung, die auch in mein Ökosystem passt?
Mhm. Also im Bestehen mit den anderen Systemen, ja, letztendlich, ne? Also korreliert, kombiniert.
Was bringt das, wenn ich mir irgendwie eine supergeile App runterlade, die irgendwie die Anwalt-Super-Duper-App ist und ich habe aber einfach, und da komme ich auch so schnell nicht raus und will ich auch nicht raus, ich habe jetzt ein klassisches Anwaltsprogramm, mit dem ich mein komplettes Business organisiere, da wird drüber gebucht, wenn alles wird gemacht und da habe ich auch meine Mandanten drin, das ist eine unglaubliche Ordnung in dem System. Ja. Was bringt mir das, wenn ich da irgendwie so eine Insellösung nebendran habe? Und dann zu meinen Kollegen sagt, ja, pass mal auf, die eine Hälfte machst du hier, die andere Hälfte machst du hier und die Lücke dazwischen, da hört dann EDV wieder auf, die Lücke schließen wir dann durch Muskelkraft, oder wie soll das funktionieren? Mhm. Also muss schon alles gut zusammenpassen.
Und ich glaube, also ich kann zumindest von mir aus sagen, wenn ich jetzt mal auf was ganz Einfaches gehe, wie zum Beispiel WordPress, ne? Ja. So, also das Content-Management-System, mit dem ich zum Beispiel auch meine eigene Seite betreibe, dann habe ich da nämlich zum Beispiel oft das Problem, dass ich dann irgendwie 5 Plugins installiere und dann hat WordPress ein Update, dann machst du das Update von dem einen und dann crasht irgendwas anderes. Okay, und wenn du dann den anderen Hersteller anrufst, dann heißt es, ja, das haben wir aber getestet, das wissen wir auch nicht, müssen sie mit dem anderen telefonieren. Ja. Und dann zerhaut es dir mal eben deinen Workflow oder womöglich gar deine ganze Webpräsenz, wenn das Ökosystem eben nicht dementsprechend berücksichtigt wurde am Anfang. Ne? Also ich finde auch etwas, was jeder wahrscheinlich aufgreifen kann, der schon mal geschwitzt hat, weil er gesagt hat, soll ich jetzt auf den Aktualisierungsbutton drücken oder nicht?
Was passiert, wenn ich auf diesen Knopf drücke?
Ja, genau, was passiert dann, ja. Sag mal, ich würde gerne Richtung Abschluss im Rahmen der Möglichkeiten, was du nennen darfst, vielleicht nochmal so auf 2, 3 Anwendungsspieler-Beispiele eingehen und zwar ganz bewusst auch nochmal so aus dem Business-Kontext. Ich weiß, dass ihr ja auch viele namhafte Kunden habt, die zum Beispiel über eure Lösung Kommunikation anders aufbauen, also die es für Gewinnspiele einsetzen, die es für Kommunikation einsetzen, wenn zum Beispiel per SMS mal schnell ein Foto übertragen werden soll und so mal ganz einfach gesagt. Kannst du uns mal 2, 3 Beispiele, wenn du darfst, von Firmen nennen, mit denen ihr Lösungen entwickelt habt, dass man mal nochmal so ein Gefühl dafür bekommt, wo auch der Trend hingeht, wenn man über digitale Kommunikation spricht?
Was ja immer sehr interessant ist, ist, du hast ja eben angesprochen, das ist gerade so große Konzerne, die zu unseren Kunden gehören, ist wir haben ja von den 100 größten Versicherungsunternehmen in Deutschland sind ja weit über 20 Kunden von uns. Mhm. Und wir haben das Problem ja ganz krass. Die haben ja in der Regel sehr monolithische Bestandssysteme. Mhm. Ja, so, das ist alles super strukturiert, da ist alles zusammen. Und ihre Kunden wiederum, die leben in der WhatsApp-Welt.
Ja.
So, und wie verbindet man jetzt diese Welten?
Ja.
Das ist so der Grundschmerz, der dort vorhanden ist, weil ich kann ja so ein monolithisches System kann ich ja nicht dauernd aufbohren.
Ja.
So, da wir da aber jetzt, wir da einen guten Kanal rein haben, Schnittstelle heißt das ja dann irgendwie technisch, können wir sagen, okay, arbeite du weiter mit deinem monolithischen System und wir kümmern uns um die immer individueller werdenden Kundenanfragen, die da irgendwie kommen. Und da gibt's die tollsten Sachen. Das eine ist so ein großer Kunde von uns, der aus der Automobilclub-Branche kommt, ohne da Namen zu nennen. Die haben gesagt, okay, unsere Kunden, die haben irgendwo eine Panne und wissen aber nicht wo. Können wir denen nicht irgendwie was aufs Handy schicken, dass sie sofort ihre Ortsdaten überschicken können oder dass die ein Bild hochschicken können oder dass die sagen können, guck mal, hier vorne habe ich den und den Schaden, schick mir das mal rüber, dass man das noch übermitteln oder analysieren kann. ohne dass der Kunde irgendwas installieren muss, weil da hat er einfach nicht den Nerv für.
Ja.
Ne? Oder ein anderer Kunde von uns, auch aus der Versicherungsbranche, aus Köln, der hat so ein Leistungsspektrum, das nennt sich, also da kann man sogar, wenn man dort versichert ist, kann man sogar noch die Reifen einlagern lassen. So, das war ein Aufwand, da muss ich mit Zetteln rumrennen und hin und her. Und jetzt geht das einfach über QR-Codes, die wir über unser System zack, 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 kundenbezogen aufs Handy schicken, damit geht er dann zu Mercedes oder wo auch immer er hingeht, und das wird dann einmal ein Scanner draufgelegt und schon wird das alles miteinander verknüpft. Und das Ganze kann man halt eben tun, ohne dass wir an die großen Bestandssysteme ran müssen und an die Haus-IT, die dann sagt, oh, das ist eine super Idee, ja, aber kommen 2023 mal wieder. Und das ist eine Aufgabe, die wir immer öfters übernehmen. Ja. Und zwar nicht nur bei Konzernen, sondern auch Anwaltskanzleien, Steuerberaterbüros, da geht es ähnlich.
Ja, und ich kann das insofern gut nachvollziehen. Ich hatte neulich ein Strategieprojekt in der Finanzbranche, habe mit relativ vielen Banken dann tatsächlich telefoniert, auch Bankvorständen und so weiter. Und die sagten, was mich tatsächlich geschockt hat, also nur um das nochmal zu bestärken, was du gesagt hast, sie sagen, wissen Sie, wir haben manchmal so ein unglaubliches IT-Erbe an der Hacke, dass alleine ein Datenfeld, was wir zusätzlich irgendwo reinprogrammieren wollen würden, Hunderttausende von Euros kosten, weil unsere IT-Strukturen so wahnsinnig miteinander verwoben und einfach so auch komplex geworden sind.
Ja, Hölle.
Und gleichzeitig haben sie es aber genauso, wie du sagst, mit Mandanten zu tun, die sagen, so what? Also dann erfinde irgendwas, Hauptsache ich kann auf den Knopf bei meinem Handy drücken und ich habe eine Lösung, die funktioniert. Und zwar nicht heute, sondern gestern. Und bitte, so wie du auch gesagt hast, einfach und schnell und sicher, am besten mit dem Handy oder mit dem Fingerabdruck, dass das Ganze dann funktioniert. Also ich finde es unglaublich spannend, in welchem massiven Spagat ja letztendlich sich immer mehr Unternehmen oder Versicherer oder wie auch immer befinden, um gerade die neuen Kunden von heute dann abzuholen.
Ja, das geht allen gleich. Das ist überall gleich. Und also es gibt ja zwei Lösungsansätze, die einfach nicht funktionieren. Der eine Lösungsansatz ist, ich gebe das einfach nicht weiter, ich ignoriere das einfach.
Ja.
Ja, wird ja auch viel gemacht, dass man sich die Welt macht, wie sie mir gefällt und sagt, ja, ist gar nicht so wichtig, der Kunde will das gar nicht, der hat auch ein bisschen Zeit. Nee, hat er nicht. Punkt. Der will das sofort haben. Das funktioniert nicht. Das, was auch nicht funktioniert, ist, dass ich dem so eine Scheindigitalisierung biete. Dass ich sage, komm zu mir auf die Homepage und da kannst du alle Daten eingeben und so und dann sitzt dann irgendwo ein fleißiges Bienchen im Unternehmen oder in der Kanzlei oder wo und tippt das Ganze dann wieder ab und fügt das dann irgendwie von Hand in irgendwelche Systeme rein. Das geht natürlich auch nicht. Weil wenn ich so Online-Services anbiete, dann muss ich dann auch die Geschwindigkeit bringen. Und das ist für uns natürlich ein ganz guter Markteinstieg immer, weil wir dann die Kupplung bringen, sagen, wir sind nach außen flexibel, können wir unglaublich individuelle Kundenerwartungen können wir abbilden. Egal wie der Kunde es haben will, auf dem Handy oder auf dem Computer oder mit Daten, ohne Daten, weiß der Teufel was, ist egal. Das können wir sehr individuell anbieten. Und dann können wir die Daten standardisierte, stabile Schnittstellen in die Großsysteme einspeisen. Und das funktioniert bei Anwaltskanzleien wie bei großen Unternehmen.
Und wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass das alles mal möglich wird, als du losgelegt hast und ja, tatsächlich jetzt am Markt, zumindest für viele, sehr, sehr bekannt bist. Ich möchte mich bei dir ganz, ganz herzlich für das heutige Gespräch bedanken und auch, dass du so offen und auch sehr persönlich über viele Dinge erzählt hast und auch mal so ein paar wertvolle Erfahrungswerte aus deiner persönlichen unternehmerischen Tätigkeit geteilt hast. Vielen Dank dafür.
Ja, aber gern doch.
Ja, und wenn euch der Podcast gefallen hat, ja, dann schaltet gerne nächste Woche Montag wieder um 7 Uhr ein. Dann gibt es einen weiteren spannenden Podcast. Und wenn denn alles gut funktioniert, wird das Thema der nächsten Folge das Thema Diskriminierung am Arbeitsplatz sein, insbesondere in der LGBTQI-Szene. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt immer noch viel zu viel Diskriminierung am Arbeitsplatz. Und ich habe mir spannende Gäste eingeladen, Vertreter des Deutschen Instituts für Wirtschaft in Berlin beispielsweise. Wir sprechen mit dem Pressesprecher HR von Otto. Freut euch also insofern auf eine spannende Folge zu einem Thema, wozu ich die Entscheidung getroffen habe, das auch hier mal in den Podcast zu bringen. Habt eine starke Woche, habt den Mut, eure Entscheidung zu treffen und wir hören uns nächste Woche Montag ab 7 Uhr hier wieder. Macht's gut, eine schöne Woche. Tschüss.
Tschüss.